Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
KI kann alles schneller machen, aber nicht besser. Mario Tutta sagt, der Unterschied liegt im Menschen dahinter. Warum Bienen die besseren Organisationsexperten sind, was wir von den Stoikern für den Umgang mit Komplexität lernen können und wohin sich die KI entwickelt. Das alles bespreche ich mit Mario Tutta, dem Data Scientist und KI-Experten in Tirol.
Ja, Mario, herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich sage am Anfang immer dazu, woher wir uns kennen. Wir haben eine gemeinsame Soroski-Geschichte.
Stimmt, ja.
Die war leider zu kurz.
Ja.
Aber vielleicht gehen wir auf den noch ein bisschen ein. Super, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und ich habe gleich schon eine Frage an dich. Mario, nimm uns bitte kurz mit auf deinen Weg. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Okay, das ist eine längere Geschichte.
Ja,
ja. Ich bin im Außerfern aufgewachsen, in Reute, bin dort den metallurgischen Zweig der Planseschule gegangen und habe quasi ein naturwissenschaftliches Gymnasium mit mehreren Lehrberufen abgeschlossen, darunter Metallurgie und Werkstoffprüfung und Physiklaborant. Mhm. Und das war dann auch mein erster Job gleich nach der Matura, also quasi Matura kombiniert mit Lehre, das heißt ein zusätzliches Jahr. Und habe gleich bei Planse angefangen in der Hartmetallfertigung. Und da war mein erster Job quasi technischer Assistent für Mikrobohrer, die wir für die Leiterplattenindustrie hergestellt haben. Aha. Und da ist ein bisschen darum gegangen, Tests zu fahren, welche Wolfram-Carbid-Mischungen am besten sind. Ja, das war mir dann aber zu dreckig und zu gefährlich, der Job. Nach 1,5 Jahren habe ich dann entschieden, ich muss doch studieren gehen. Und wie man das dann halt so gern macht, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, dann studiert man BWL oder JUS. Ich habe mir dann BWL ausgesucht in Innsbruck. Und gleich am Anfang vom BWL-Studium haben sie uns dann wissen lassen, okay, 75% schließen das Studium nicht ab und ich müsste irgendwas machen, was total speziell ist. Mhm. Und da habe ich mir dann eingebildet, ich muss nebenher ein bisschen Japanisch lernen. Und habe dann quasi als Fokus Wirtschaftsinformatik und Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft gewählt und bin dann direkt noch vor dem Abschluss der Diplomarbeit nach Japan für ein halbes Jahr zum Mitsubishi und habe mir dort auch eine Produktion angeschaut, aber da eben Mitsubishi Fuso, also die LKWs, also mit einer LKW-Fertigungsstrecke. Das war super interessant. Und dann kam aber 2008 die Wirtschaftskrise und die ganzen Ausländer in Japan haben keine Verlängerung gekriegt. Also ich wollte eigentlich bleiben und musste dann aber zurück nach Europa und bin dann zuerst wieder zurück nach Innsbruck und dann kurze Zeit später nach Finalisierung von meinem Studium an einem Forschungsinstitut angestellt worden als Doktorand sozusagen. Mhm. Und dann hat mein Professor aber entschieden, dass er nach Östersund zieht mit seiner ganzen Entourage an PhD-Studenten und da habe ich dann entschieden, da gehe ich nicht mit. Das war mir zu klein und ich bin ja eher so der, sage ich jetzt mal, der Meertyp. Ich wollte mehr Sonne als Skifahren im Winter im kalten Norden und bin dann nach Salzburg zu einer Werbeagentur für 4,5 Jahre, wo ich auch sehr viele Tourismusverbände in Tirol betreut habe, zum Beispiel Seifers, Swissladi, Spitztal. Oder in Salzburg, Gastein, Zellernsee, Kaprun. Nach 4,5 Jahren habe ich dann entschieden, ich muss doch was anderes machen und bin dann eben bei Swarovski gelandet, in der internen Webabteilung als Projektleiter, wo es auch so um das Thema Webseiten, Prototypen oder mobile Applikationen gegangen ist. Mhm. Und habe mich da aufgearbeitet bis zu einer Senior-Position quasi. Mhm. Und dann hat sich intern die Möglichkeit ergeben, dass ich die Abteilung wechseln darf zum Data Analytics und künstlichen Intelligenz. Mhm. Und da sich kein externer Bewerber gefunden hatte, oder sagen wir so, man wollte sich keinen externen leisten in der Preisklasse, habe ich diese Aufgabe übernommen und habe dort dann quasi ein eigenes Team aufgebaut mit Data Scientisten und Data Engineers. Mhm. Im ersten Jahr als Projektleiter noch quasi die Technologie, um Daten zu sammeln und auszuwerten und dann in den Folgejahren quasi dann Leuchtturmprojekte umgesetzt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja, und 2020 war es dann.
Da habe ich gar nicht gewusst, dass du ein Team gehabt hast. Ich habe dir immer als One-Man-Show auch wahrgenommen.
Naja, 5 Leute habe ich gehabt. Ja.
Aha.
Ja. Okay. Aber das war ein bisschen mein Job, die abzublocken vom täglichen Business. Weil sonst hätte man die Sachen nicht auf den Boden gebracht. Also es war schon so viel Stakeholder-Management dabei.
Ja.
Genau. Und jetzt bin ich eigentlich seit 2017 bin ich selbstständig. 2020 bin ich ausgestiegen und seit dort bin ich jetzt freiberuflicher Data Scientist und KI-Berater und habe auch später entschieden, dass ich es noch studiere. Also ich habe dann einen berufsbegleitenden Master in Data Science an der FH Kufstein drangehängt. Den habe ich letztes Jahr abgeschlossen und da und soweit bin ich jetzt.
Das heißt, du hast das zuerst gemacht, bevor du es gelernt hast.
Genau, richtig. Ja, korrekt. Also ich habe 3 Jahre mal reingeschnuppert und verstanden, dass es hilft, sehr viele Passwörter zu verwenden, die keiner versteht. Habe dann daheim immer eifrig gelesen und dann irgendwie herausgefunden, dass viele Leute gar nicht wissen, wovon sie da eigentlich reden. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich tiefer tauchen. Also ich kann jetzt nicht nur quasi ein Data Leader sein, sondern ich muss auch verstehen, was unten passiert. Also auch selber programmieren lernen. Ich habe vorher schon C-Sharp gelernt und dann eben auf Python umgelernt. Und das hilft mir jetzt halt extrem.
Ja. Jetzt hast du das studiert. Eigentlich wahrscheinlich hast du in 80% der Fälle selber vortragen können, oder?
Es war ganz witzig, weil beim Bewerbungsgespräch an der FH Kufstein haben sie mir gesagt, sie wollten mich eigentlich als externen Dozenten haben. Und dann habe ich gesagt, schön, danke für das Lob, aber ich würde es zuerst gerne lernen, bevor ich es unterrichte. Ah, und jetzt bin ich aber tatsächlich auch Dozent an der FH Kufstein und auch am Management Center Innsbruck.
Ja, interessante und prägende Stationen, aber wann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt Data Science, KI, das ist jetzt mein Thema?
Eigentlich habe ich sehr früh mit Statistik zu tun gehabt, weil mein Professor war Mitglied der Europäischen Statistikervereinigung. Man muss dazu sagen, da kann man sich nicht bewerben, da wird man aufgenommen. Er hat das mit sehr viel Stolz getragen und halt uns gezwungen, schon sehr früh, dass wir uns mit multivariater Statistik auseinandersetzen. Das heißt, eigentlich war ich in der Domäne schon unterwegs, aber die Tools, die dann später kommen sind, erst ab dem Jahr 2020, 2021, da habe ich das dann erst richtig vertieft. Also vorher war, also ich sage mal, früher habe ich noch mit SPSS gearbeitet und sehr mühsam irgendwelche Daten analysiert mit Einklopfen und jetzt kann man das halt alles vollautomatisiert mit Python machen oder RStudio. Das ist jetzt halt schon ganz anderes Arbeiten.
Jetzt haben wir natürlich eine ganz knifflige Aufgabe für dich. Erklär uns bitte, alle reden über KI,
ja,
aber erklär uns bitte, ohne dass du Passwörter oder ja, technische Begriffe verwendest,
ja,
was das eigentlich bedeutet.
Ja, es ist eigentlich super interessant, weil es gibt eigentlich 2 Seiten in der KI. Also es gibt, wenn man es jetzt historisch betrachtet, gab es da eine Konferenz in Dartmouth in 1951, also das ist schon ewig her, wo verschiedene Forscher aus verschiedenen Disziplinen gesagt haben, sie wollen diese Wissenschaftsdisziplin ins Leben rufen. Und die haben sich dann getroffen und haben da quasi ein Manifest geschrieben, wo drin gestanden ist, um was geht es in der künstlichen Intelligenz eigentlich. Und das Interessante ist, diese Forscher, die waren eigentlich von der Science-Fiction-Literatur der 30er, 40er, 50er inspiriert. Das heißt, alles, was die da gemacht haben, haben sie eigentlich aus Romanen entnommen. Also zum Beispiel die Verfilmung I Am Robot mit Will Smith, das ist eigentlich ein Buch aus den 30er Jahren. Und das war eines der Fundamentalprinzipien, die quasi in die künstliche Intelligenz geflossen sind. Isaac Asimov kennt man vielleicht, das habe ich als Jugendlicher gelesen. Das sind so Science-Fiction-Romane, die quasi sehr nah an der Realität agieren und das war quasi der Input. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, man hat dann sehr viel publiziert. Also John McCarthy war so der Großvater der künstlichen Intelligenz, kann man sagen. Und der hat damals bei IBM versucht, einem Computer, allerdings Computer mit Lochkarten, das Schachspielen beizubringen. Mhm. Und das war so der Startpunkt, kann man sagen. Danach ist sehr, sehr viel passiert. In den nächsten Jahrzehnten wahnsinnig viel publiziert worden. Und dann ist aber was Komisches passiert. Es gab dann so einen Winter, man sagt KI-Winter. Also es ist publiziert worden, aber nichts davon war für die Praxis relevant. Das heißt, die ganze Disziplin ist eigentlich für einige Jahrzehnte gestorben. Mhm. Bis dann Garry Kasparov, also das weiß ich noch, das habe ich selber im Fernsehen gesehen, wie der erste Computer an Kasparov, einen Schachweltmeister, geschlagen hat.
Deep Blue,
genau. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann das Thema komplett explodiert. Also da war dann klar, okay, Also ein Computer kann einen Menschen in einer Subdisziplin schlagen, den besten Menschen weltweit. Und da war natürlich der Startschuss, dass man dann gesagt hat, okay, was können wir damit noch machen? Und das war, glaube ich, 97. Und was dann 2001 passiert ist, ist, dass die digitalen Speichermedien eingeführt worden sind. Also vorher hatten wir noch analoge Speichermedien. Also wir haben noch Betamax und VHS-Kassetten angeschaut. Und dann kam plötzlich Kompaktdisk und andere digitale Speichermedien und die sind dann nach 2001 komplett explodiert. Und das war eigentlich das Fundament für alle weiteren Entwicklungen. Aha. Und jetzt gibt es eigentlich ein Problem. KI bedeutet jetzt sehr viel. Es gibt eigentlich zwei Grundbegriffe. Es gibt die starke KI. Das ist quasi, man sagt quasi, man will einen Mensch emulieren. Also man will den Mensch übertreffen in seiner geistigen Kapazität und in seinen Fähigkeiten. Da sind wir eigentlich in dieser humanoiden Roboterschiene. Mhm. Und das andere sagt quasi, man will den Mensch simulieren. Das heißt, in dem Begriff kann der Computer den Menschen nicht übertreffen. Er kann ihm maximal gleichgestellt sein. Mhm. Und da sind wir eigentlich im Bereich schwache KI. Das heißt, da geht es einfach nur darum, einfache Tasks zu automatisieren. Mhm. Und das ist genau das Problem, weil es schreibt halt jeder KI drauf, aber es ist irgendwie immer was anderes drin. Mhm. Und im Grunde, also wenn man jetzt die Leute quasi bloßstellen will, die quasi Passwörter verwenden, dann kann man sagen, von welcher KI sprichst du jetzt da? Von einer schwachen KI, also etwas Einfaches automatisieren, oder von der starken KI, wo man quasi einen Mensch ersetzen will.
Was wird aktuell überschätzt und was wird da unterschätzt, wenn man diesen KI-Hype jetzt ein bisschen verfolgt?
Das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass seit Einführung von ChatGPT, und da haben wir leider das gesellschaftliche Problem, dass das jetzt wahnsinnig viele Leute verwenden, also das betrifft alle Branchen, alle Schichten, alle Altersgruppen, so ein starker Fokus auf Large-Language-Modelle gesetzt wurde. Also und diesen Hype sieht man jetzt halt noch. Also wenn man jetzt Nachrichten einschaut, wenn man was über KI hört, dann ist das meistens Large-Language-Modelle. Large-Language-Modelle sind eigentlich nur eine Subdisziplin in der künstlichen Intelligenz und man vergisst ein bisschen, was in den anderen Disziplinen passiert. Also ich sage zum Beispiel regelbasierte KI, das interessiert wahnsinnig wenig Leute, aber das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema und meiner Meinung nach sind die Large-Language-Modelle komplett overhyped. Also das ist ein Thema, das eigentlich zu sehr einen Fokus hat. Und wir sind da eigentlich am Narrativ aufgesessen von den Tech-CEOs, die uns quasi erzählen, je größer ein Sprachmodell, desto besser. Also wir schmeißen quasi Rechnerkapazitäten, Strom, Wasser, also ganze Rechenzentren auf neue Sprachmodelle, die immer größer und besser werden sollen. Aber wie man halt immer jetzt, wie man langsam feststellen, werden es nicht immer besser. Und das, was wir alle dabei übersehen, ist, was das mit der Umwelt macht. Also das Hauptproblem ist jetzt, diese Rechenzentren zu bauen. Die werden leider mit Frischwasser gekühlt und brauchen wahnsinnig viel Strom. Also das sind jetzt eigentlich die Hauptprobleme. Und meiner Meinung nach könnte man in vielen Fällen mit vielen, viel kleineren Modellen denselben Ansatz lösen. Also man könnte anstelle, dass man so ein großes Modell verwendet, auch ein kleines Modell auf seinem eigenen Rechner laufen lassen und dort ein ganz spezifisches Problem lösen, ohne dass ihr einen riesen Server dazu braucht. Und das sind so die zwei Welten. Und was sich für mich noch nicht ganz klar herauskristallisiert hat, ist, wie das, also man liest jetzt, was die Pläne der Europäischen Union sind bezüglich dem Bau von neuen Rechenzentren. Und das ist Wahnsinn. Also den Strombedarf zu decken, das wird eine echte Challenge. Und wir haben jetzt auch schon Herrn Zuckerberg, also CEO von Meta, gehört, dass der in Zukunft seine eigenen Atomkraftwerke bauen muss, weil der limitierende Faktor ist nicht mehr Grafikkarten, sondern Strom. Also er braucht Strom, und zwar sehr viel Strom.
Wenn ich es jetzt nochmal über eine ganz einfache Variante übersetze, dann bedeuten die Large Language Modelle, dass sie von komplexen Problemlösungsaufgaben bis zum Katzenvideo alles können. Und eigentlich sollte man genau das rausschälen, was man für seine Anwendung braucht. Und die kann man dann auch lokal laufen lassen, ohne dass ich ein Kernkraftwerk brauche, um den Strom dafür zu erzeugen, weil es einfach nicht parallel notwendig ist, beides zu erledigen. Katzenvideo und konkretes Problem, oder?
Genau, also Katzenvideos und AI-Slop oder also sinnlos generierter KI-Content. Hat man jetzt ja bei OpenAI gesehen, also die hatten ja das Sora, das Videomodell, das quasi Daten von YouTube abgesaugt hat und dann daraus quasi Prompts in Videos umgewandelt hat. Und da sind wir ja alle beglückt worden mit absolut tollen KI-Videos auf allen möglichen Plattformen. Und dieses Produkt ist inzwischen abgeschaltet. Das hat OpenAI 14 Millionen US-Dollar am Tag gekostet. Und dann hat man irgendwann entschieden, das ist nicht mehr kostendeckend. Genau. Und eigentlich könnte man sagen, also wenn man ein sehr spezifisches Problem hat, wenn ich jetzt ChatGPT nehme, dann schaut es ja so aus, dass da das gesamte Weltwissen, alles, also der ganze Content des Internets indiziert wurde. Und da muss ich jetzt halt sagen, brauche ich das für meinen Produktions-Use-Case zum Beispiel oder brauche ich das für meinen Marketing-Use-Case? Und da ist im Einzelfall oft nicht ein großes Modell notwendig.
Ja, wir waren bei den Katzenvideos.
Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, im Produktionsumfeld, dann gibt es auch genug zu tun. Ja. Was wären die Hauptanwendungsfelder heute, wenn man in Unternehmen schaut, wenn man auf echte Anwendungen schaut?
Da muss man jetzt unterscheiden. Da würde ich die Sprachmodelle von der klassischen Data Science unterscheiden. Mhm. In der Data Science geht es ja darum, dass wir quasi Muster in bestehenden Daten finden. Mhm. Und Produktion ist eigentlich Klassiker. Also da haben wir zeitreihenbasierte Datensätze. Das heißt, über die Zeit werden zum Beispiel Sensordaten geschrieben oder Temperaturdaten und so weiter. Das kann man alles auswerten. Oder ERP-Daten. Und das hat mit Large Language Modellen jetzt per se nicht viel zu tun, sondern geht es einfach um klassische Statistik und maschinellem Lernen, dass man eben Modelle findet, die da quasi Vorhersageanalyse zum Beispiel ermöglichen. Mhm. Und ich sage mal, die wichtigsten Themen im Moment, vor allem in der Produktion oder allgemein in den Abteilungen, ist das allererste ist Datenqualität. Also weil das ist ein Riesenproblem. 3 von 4 Projekten scheitern, weil die Datenqualität so schlecht ist. Mhm. Und wenn ich schlechte Daten habe, dann brauche ich weder statistische Modelle anwenden, noch Large Language Modelle andocken. Das bringt eigentlich nichts. Das heißt, die erste Hausübung ist eigentlich, mir die Datenquellen anzuschauen und zu sagen, okay, sind die Daten überhaupt so gut, dass ich es dafür verwenden könnte. Mhm. Und dann, wenn ich das zweite ist, was ich oft in den Workshops habe, ist quasi, ja, was habt ihr denn überhaupt für Systeme? Also ich nehme jetzt ein Beispiel von einem staatsnahen Betrieb, wo ich letztes Jahr ein Projekt hatte, da gab es so Schätzungen, ja, wir haben vielleicht 14, 15, 16 Applikationen und nach dem Ganztages-Workshop waren wir dann bei 78 Applikationen und das ist ja auch ein Mittelständler, würde ich jetzt mal sagen, und da ist so, da haben wir das dann auch gruppiert nach Cloud und On-Premise und haben halt festgestellt, ja, sie sind schon lange in der Cloud, sie haben sehr viel im Haus liegen, auch verteilt, quasi in einem Rechenzentrum der IKB und in einem Rechenzentrum bei sich im Haus. Also man sieht, das ist wahnsinnig komplex. Mhm. Das kann, die Komplexität steigt extrem schnell.
Wie weit, gerade dass man eine Vorstellung hat, wie weit hat sich das entwickelt jetzt? Keine Ahnung, wenn ich von Produktionsdaten, wenn ich von Predictive Maintenance rede, seit wir damals vor, das ist ja schon 7, 8, 9 Jahre her, ja. Oder wahrscheinlich?
Ja.
Uns da mal die Köpfe zusammengesteckt haben zu dem Thema.
Ja.
Was ist da inzwischen passiert?
Erstaunlicherweise, es ist eine neue Disziplin aufgetaucht, das ist das Reinforcement Learning. Das ist deswegen interessant, weil man dafür keine historischen Daten benötigt. Also man kann eigentlich from scratch anfangen, von null. Und in den anderen Disziplinen kann man sagen, das Predictive Maintenance ist immer noch ein Hype-Topic. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man sehr viel schnell festgestellt hat, dass die Daten das einfach nicht hergeben. Also wir haben genau denselben Fall gehabt bei uns damals, bei Swarovski, dass die abhängige Variable quasi über offenes Textfeld erfasst worden ist. Und damit, das haben wir dann versucht zu bereinigen, aber das war leider nicht möglich und damit kann man das statistische Modell nicht aufsetzen. Und dann musst du eigentlich ganz von vorne anfangen und sagen, okay, wie kann ich das jetzt strukturiert erfassen, also den Ausfall auch strukturiert erfassen. Ich nehme jetzt ein schönes Beispiel. Damals haben wir gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Maschine ausfällt? Also wie kriegen wir das mit? Und dann haben die gesagt, ja, da ruft man bei der Zentrale an. Und dann war nicht einmal klar, wo die anrufen. Und dann ist so, ja, okay, wir rufen dort an. Das heißt, gegenüber hat jemand das Telefon entgegengenommen und das dann in ein Textfile geschrieben. Das war unsere Ausfallfehlermeldung. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil in dem Fall müssen wir ein offenes Textfeld auslesen, je nachdem, welcher Mitarbeiter das einschreibt, ist das einmal im Dialekt und einmal in Hochdeutsch. Und, also da sieht man dann schon, dass man das eigentlich knicken kann. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen den Ausfall anders erfassen. Also wir müssen den direkt an der Maschine erfassen und die Maschine muss melden, wenn sie steht. Damit man, und dann muss der Servicetechniker quasi sagen, was da passiert ist. Und erst mit diesen Daten haben wir quasi das Predictive Maintenance Modell aufstellen können.
Das ist ja ziemlich grob, oder? Weil normalerweise haben ja, was man sieht, irgendwelche Vibrationssensoren oder so etwas, wenn etwas mehr vibrieren anfängt und dann passiert der Ausfall. Das wäre ja die Grundidee, oder? Dass ich sage, ich erkenne an, keine Ahnung, welchen Sensoren, dass ein Ausfall bevorsteht. Das war ja eigentlich der Witz.
Genau, also man stellt ein statistisches Modell auf, das sagt, in Zukunft fällt zu einem gewissen Prozentsatz die Maschine aus. Und dann kann man eben so einen Schwellwert definieren und sagen, okay, wenn das über 90 oder über 95% rutscht, dann weiß ich, okay, jetzt brennt der Hut sozusagen, jetzt wird sie bald ausfallen. Und dann schicke ich halt den Servicetechniker vorher hin. Mhm. Und das, was du erwähnt hast mit den Vibrationssensoren, das nennt sich tatsächlich Retrofit, weil man sagt, also über welche Möglichkeiten habe ich denn, eine Maschine auszuwerten, wenn die keine Sensoren hat. Mhm. Und da gibt es nicht viel. Ich kann eine Temperatur, ich kann eine Vibration, ich kann eine Audio-File auswerten. Da gibt es auch super Kits, die man quasi nachrüsten kann bei den Maschinen. Und ich nehme dann quasi diese externen Sensoren als Grundlage für die Auswertung. Und mein erster Use Case, das war ganz interessant, weil ich das erste Mal von einer Maschine gestanden bin, wo es um so ein Vorhersagemodell gegangen ist, sagt der Arbeiter plötzlich, die Maschine klingt komisch. Und dann nimmt er den Schraubenzieher in die Hand und dreht irgendwie an 5 Schrauben und sagt, jetzt passt es wieder. Und wir haben dann gesagt, das können wir nicht digitalisieren, was du jetzt gerade gemacht hast, weil wir keine Ahnung haben, was du jetzt gerade gemacht hast. Ja. Und da hat man dann gesehen, wie schwierig das ist. Ich meine, für den ist das alles selbstverständlich, aber das ist halt ein ganz normaler Bewegungsablauf für ihn. Aber wie soll man sowas digitalisieren? Mhm. Und das kriegt man nur mit, wenn man bei der Maschine sitzt und das sieht, dass das passiert.
In dem Fall hört.
Genau, und hört, richtig.
Das war ja der Punkt, dass er das gehört hat, was
die miteinander schmacken. Also der Maschine geht es nicht gut, hat er dann immer gesagt. Und ich habe gesagt, okay, das müssen wir herausfinden, was du damit meinst.
Ist witzig, ich habe mir genau an der Stelle aufgeschrieben, Mensch und Maschine. Mhm. Also was bleibt dem Menschen, wenn die Maschinen mehr könnten?
Ja, es ist im Moment ein Riesenthema natürlich, weil man kann jetzt sagen, diese ganzen Machine Learning Modelle basieren auf Daten. Und das heißt, jemand befüttert diese Systeme. Das nennt sich das sogenannte Supervised Learning. Das heißt, da sitzt ein Mensch und bringt der Maschine diese Regeln bei. Und wenn wir jetzt das Predictive Maintenance, da sagen wir, okay, in dem Status ist die Maschine gut und in diesem Status ist die Maschine schlecht oder der Maschine geht es gut, der Maschine geht es schlecht. Und da werden zigtausende von Stunden investiert. Und dann hast du quasi ein Machine Learning Modell und ab dem Zeitpunkt hast du quasi einen Menschen ersetzt, der das quasi gelabelt hat. Und dann fängt diese spannende Diskussion an, okay, was tue ich aber dann mit diesem Mitarbeiter? Also was tut der dann, wenn ich jetzt quasi seine Kompetenz, sein Wissen in ein Modell gefüttert habe? Was soll denn der dann tun, wenn die Maschine quasi seine Tätigkeiten übernimmt? Und aktuell sind wir noch in einer Phase, wo ich sagen würde, das waren halt niederschwellige Tätigkeiten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Klassiker in der Produktion wäre an Schaden erkennen. Also ich muss in einem Foto an Schaden erkennen und sagen, ist dieser Schaden. Mhm. Also zum Beispiel, das ist ein Kratzer, das ist ein Ausbruch, das ist jenes, das ist jenes. Das heißt, das ist
Qualitätskontroll-Themen.
Genau, richtig. Ja. Das heißt, da sitzt wirklich jemand da und schreibt bei dem Foto dazu, das ist dieser Fehler, das ist jener Fehler. Mhm. Und dann habe ich 100.000 Bilder gelabelt oder gekennzeichnet sozusagen. Und dann habe ich ein Machine Learning Modell, das idealerweise besser oder schlechter funktioniert als der Mensch. Und das kann man messen, wie gut das funktioniert. Mhm. Und es gibt eben Disziplinen. Also bestes Beispiel war jetzt in der Krebsdiagnose, also da im Bereich der Mammographie, also Brustkrebserkennung, weiß man, dass die KI wesentlich besser ist als der Facharzt. Also man kann das jetzt schon sagen, dass das statistische Modell weit über dem Kompetenzniveau eines Facharztes liegt. Und jetzt, damit verschiebt sich aber natürlich das Aufgabengebiet des Facharztes. Also man kann jetzt sagen, in dem Fall darf das Modell auf keinen Fall eine Falschdiagnose stellen. Das kann man statistisch abfangen. Aber was tut dann der Facharzt? Also der nimmt dann eine Diagnose entgegen einer Maschine und muss dann quasi die Schritte ableiten. Und da fängt dann der interessante Teil an, sozusagen. Entwickelt sich so ein Berufsbild?
In dem Bereich finde ich besonders spannend, dass man da ja vielleicht sogar davon ausgehen muss, würde der Mensch vielleicht nur mal eine Sicherheitsstufe mehr einbauen und sagen, ja, sicherheitshalber machen wir da Autopsie oder sonst was oder nur gröbere Eingriffe. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass sich dann ausstellt, das war gar nichts Böses oder es war überhaupt nichts. Mhm. Patientin in dem Fall wäre natürlich immer noch happy, weil ja nichts war.
Ja.
Aber trotzdem ist natürlich ein Eingriff, der vielleicht gar nicht notwendig gewesen
war. Absolut. Also in dem Zusammenhang sagt man, es gibt False Negatives und False Positives, also es gibt Falschkennzeichnungen. Mhm. Und in der Produktion kann man das kennzeichnen. Also da kann man sagen, die Maschine hat es so diagnostiziert, aber eigentlich ist es falsch. Mhm. Oder umgekehrt, die Maschine hat gesagt, es ist kein Fehler, aber eigentlich ist es schon ein Fehler. Mhm. Und in der Medizin geht man damit so um, dass man sagt, also bevor man eine Diagnose stellt, macht man eben dann die Biopsie und sagt, okay, das Risiko ist wahnsinnig hoch, dass die Patientin Krebs hat, aber ja, macht trotzdem die Biopsie. Und das Ergebnis der Biopsie wird aber dann wieder in das Modell gefüttert. Mhm. Und das, also so vermeidet man quasi so eine Fehldiagnose.
Das ist schon so eine, in dem Fall, große Feedbackschleife.
Ja.
Nicht nur die Bestätigung oder Falsifizierung vom Facharzt, sondern ja, da nehme ich auch dann Autopsieberichte und so weiter wieder zurück, genau, in das, ja, Lernmodell.
Genau. Das Gleiche passiert übrigens auch bei ChatGPT. Mhm. Also alles, was wir ins Gratis-Modell eintippen, wird quasi für Trainingszwecke verwendet. Und für die neuen Versionen quasi weiterverwendet. Das heißt, das ist auch immer eine Feedbackschleife. Und das Gleiche habe ich in der Medizin und das Gleiche habe ich in der Produktion. Also es interessant ist, selbst wenn ich einmal ein Modell erstellt habe, wird dieses Modell nicht immer gleich gut funktionieren. Also das hat dann, sagen wir mal, ich habe dann einen Aussortiermechanismus, der zu 95% fehlerhafte Artikel erkennt, mhm, hat halt 5%, die er nicht richtig erkennt. Aber was man dann sieht, wenn ich dieses Modell so weiterverwenden würde, dann sinkt irgendwann diese Vorhersagegenauigkeit. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich das Modell neu trainieren muss. Also dann muss ich wieder sagen, okay, jetzt muss ich die Statistik nochmal neu trainieren.
Das ist das, was ich als faul werden kann, oder?
Wenn, ja, genau. Ja.
Wenn das Modell faul wird,
ja,
und die Antworten werden schleißig, dann, ja, muss man sagen, okay, jetzt denke ich nochmal genauer nach, schaue ich nochmal genauer hin, oder ich fange überhaupt einen neuen Chat quasi an zu trainieren.
Genau, ja. Ja. Und was man jetzt schon in der wissenschaftlichen Literatur sieht, ist dadurch, dass wir schon so viel Content mit KI generiert haben, mhm, ist dieser KI-generierte Content, der ja teilweise gar nicht so gut ist, in die Modelle zurückgeschliffen worden.
Genau.
Und das ist der Grund, warum die eigentlich in der Qualität abnehmen.
Wenn man sich schon mal PowerPoint-Slides machen hat lassen, mhm, und eigentlich enttäuscht war für dem, was da rauskommt,
ja,
die logische Erklärung ist, sie werden natürlich nur mit schlechten PowerPoints gefüttert.
Ja.
Warum soll da jemals was Gutes rauskommen?
Ja, richtig.
Also die müssen die schon mal ordentlich trainieren, wenn ich das will,
ja,
mit richtig guten PowerPoint-Folien, so wie ich mir das halt auch vorstelle. Also gut und schlecht ist ja da,
genau,
subjektiv, aber wenn ich will, dass etwas rauskommt, dann muss ich einem das davor sagen, was ich will.
Ja.
Sonst kriege ich das nicht. Sonst kriege ich halt einen Querschnitt von dem, was an schlechten Präsentationen reingeladen wurde, um sie besser zu machen.
Genau. Und das ist aber auch genau das, die Domäne, wo du quasi eigenes Produkt schnüren kannst. Also, mhm, du kannst sagen, ich mache jetzt eine KI-Applikation für einen speziellen Use Case, mhm, wo ich das System quasi mit sehr guten Daten befütter und damit, mhm, weiß, okay, ich habe jetzt einen sehr guten Algorithmus, weil ich dafür gesorgt habe, dass die Daten gut sind. Mhm. Und so kann man wirklich kompetitiven Vorteile herausarbeiten. Mhm. Also da ist das generelle Modell sehr schlecht, aber das, was du dann in mühseliger Kleinarbeit selbst gelabelt hast, das ist dann wahnsinnig gut. Mhm. Und da kannst du halt echt ein gutes Produkt verkaufen.
Das wäre also eine Fähigkeit der Zukunft, die man entwickeln sollte, weil manche Jobs werden einfach auch wirklich wegfallen, oder?
Also wenn man diesen ganzen Labeling-Markt, also das Kennzeichnen von Daten anschaut, dann passiert da bei uns genau gar nichts, weil, mhm, bei uns die Arbeitskraft zu teuer ist. Mhm. Also ich hab auch ein Machine Learning-Modell erstellt letztes Jahr zum Zählen von Bienen. Da habe ich dann mühseligerweise quasi in Videoaufnahmen Bienen gekennzeichnet. Mhm. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Also ich bin jeden Tag mehrere Stunden dran gesessen, Bienen zu identifizieren. Und das ist auch der Grund, warum das halt ins Ausland ausgelagert wird. Also wenn man jetzt anschaut, wo das passiert, dann ist das prima in Afrika, in den Philippinen, Vietnam, China. Pakistan, das sind so Länder, wo halt das Einkommen wahnsinnig niedrig ist, aber das sind jetzt gerade die Leute, die unsere Machine Learning-Modelle trainieren. Das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, ziemlich wild. Also weil die Tätigkeit ja per se auch nicht sehr interessant ist. Und die Leute schaffen sich tatsächlich selbst ab. Also dieses Skillset, das ist ja irgendwann dann dahin.
Naja, wenn du sagst, die müssen wir wieder neu trainieren, ist das ja sowas wie, weiß nicht, geplante Obsoleszenz dieses trainierten Modells. Mhm. Irgendwann ist das ja überfällig, dass es neu trainiert wird. Also die schaffen sich so gesehen nicht selber ab.
Na, also auf dieser Skill-Ebene schon. Also was wir jetzt sehen, ist, dass OpenAI immer mehr Akademiker beschäftigt. Mhm. Das ist jetzt so die nächste Stufe, dass man sagt, das Modell ist nicht mehr so schlau wie ein Maturant, sondern das steigt jetzt im Schlauheitsgrad auf ein Universitätsniveau.
Okay, ja.
Das heißt, jetzt habe ich plötzlich ein Modell, das sich in Quantenphysik wahnsinnig gut auskennt oder in Physik sehr gut auskennt. Mhm. Und da sind alle Anbieter jetzt gerade dran, dass sie quasi Absolventen von Top-Universitäten holen, die die neuen Modelle trainieren. Mhm. Man muss aber leider sagen, die finden teilweise auch keinen Job mehr. Also wir haben jetzt genau dieses Paradoxon. Die großen Unternehmen, also nehmen jetzt Google, nehmen Microsoft, Amazon oder Meta, haben im großen Stil Mitarbeiter gekündigt. Also wir haben jetzt gerade Kündigungswellen, 10-15% des gesamten Stamms ist gefeuert worden. Diese Leute tun sich wahnsinnig schwer, einen Job zu finden und landen dann genau in so einer Gruppe, die dann Trainingsdaten labeln müssen. Mhm. Und die wissen dann aber genau, ich schaffe mit dem Job selbst ab. Also das ist, mein Skillset ist dann in dieses Modell trainiert. Und in China war das auch ganz interessant, weil da gibt es ja dieses 996, also von 9 bis 9, 6 Tage die Woche. Und das ist ja eigentlich nur aufgetaucht, das Thema, weil die chinesischen Tech-Konzerne, also in dem Fall Alibaba oder Tencent, versprochen hatten, dass diese Modelle so wahnsinnig gut werden. Mhm. Und die sind dann draufgekommen, dass sie da irre viel Manpower draufschmeißen müssen. Mhm. Und das hatte genau diesen umgedrehten Effekt, dass eigentlich die KI dafür gesorgt hat, dass die unfassbar viele Jobs haben.
Ja.
Und das muss jemand bewältigen. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen die Arbeitszeiten ausdehnen.
Also das ist sehr ambivalent zu betrachten eigentlich. Also an einer Stelle werden Jobs abgebaut und an der anderen braucht man händeringend Leute, die das dann wieder machen.
Richtig.
Deren Job aber eigentlich durch das Erledigen dieses Jobs auch wieder wackeln, oder?
Ja.
Das braucht man dann auch nicht mehr.
Genau. Also ich nehme jetzt das einfache Beispiel, sagen wir mal, ich meine, das hat ja schon angefangen, Busfahrer, LKW-Fahrer, Taxifahrer, das sind ja Themen, die wackeln schon.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage, was tue ich denn mit einem Busfahrer, oder sagen wir, nehmen wir mal das einfache Beispiel einer Tram, ich bin ein Tramfahrer, und auf einmal gibt es den Job nicht mehr. Was tun denn die Leute? Also man muss sich mal überlegen, wie viel zigtausende von Leuten solche Jobs haben und was ich sehe kein Regierungsprogramm, das irgendeine Reaktion auf das formuliert hätte. Mhm. Und wir reden auch nicht von einem Zeithorizont von 10 Jahren, sondern es wird jetzt wahrscheinlich eher in einem Wahlhorizont passieren. Also so 4-5 Jahre, da wird noch einiges passieren.
Ja gut, jetzt hast du gerade eine Situation beschrieben, wo eigentlich höhere Ausbildungsberufe gerade wegfallen, weil sie durch KI ersetzt werden.
Ja.
Und du hast davor ein super Beispiel genannt, wo ein Produktionsmitarbeiter ganz, ganz sicher den Job nicht verliert, weil er genau das einfach kann, was eine Maschine nicht kann. Nämlich, der hört etwas. Man weiß nicht was, aber er hört etwas.
Genau. Ja.
Und das bleibt wahrscheinlich irgendwie erhalten. Ich stelle mir auch vor, ein Busfahrer irgendwo im Seitental vom Seitental, bei uns da in Tirol.
Ja.
Bin ich gespannt, ob ich da einsteigen darf, wenn da noch eine Maschine fährt.
Nein, da sicher nicht, aber das Problem ist halt alles asymmetrisch verteilt. Also wie viele Leute arbeiten in den Seitentälern, das sind halt wahrscheinlich 10% vom Gesamtvolumen. Aber das stimmt schon, aber natürlich, die Konzerne sorgen natürlich dafür, dass sie möglichst viel digitalisieren. Also wenn die so ein Szenario erkennen, wo man sagt, okay, wir wissen eigentlich nicht, was der Mitarbeiter da macht, dann versucht man es trotzdem zu digitalisieren. Schon allein deswegen, weil wir ja eine wahnsinnige Pensionierungswelle haben. Mhm. Das heißt, du willst ja irgendwie dieses Wissen noch fassen, solange der Mensch da ist, damit es eben zukünftige Generationen verarbeiten können. Aber das Problem ist jetzt halt für die jungen Studenten, weil ich sage mal, alle diese ganzen Junior-Positionen, also wenn ich überlege, was ich am Anfang in der Agentur für Tätigkeiten gemacht habe, das ist ja ein komplett sinnloses Zeug. Also zum Beispiel, keine Ahnung, WordPress aufsetzen oder eine Online-Kampagne aufsetzen.
Ja.
Aber so habe ich es halt auch gelernt. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt eine KI übernimmt und ich stelle die Juniors nicht mehr ein, dann habe ich ja nie diesen Wissenstransfer innerhalb der Organisation. Das heißt, ich habe einen Wissenstransfer hin zur KI. Und dann ist aber die Frage, wer soll das dann kontrollieren, wenn die Seniors alle in Pension gegangen sind? Mhm. Und das ist jetzt eigentlich das Paradoxon, was wir jetzt am Markt haben. Das heißt, die Unternehmen sagen, Einsteigerjobs werden automatisiert, weil das ist billig. Mhm. Damit haben wir aber mittelfristig das Problem, dass wir keine Seniors mehr haben. Und die jetzt Senior sind, werden in Pension gehen. Und dann, das wird eine interessante Geschichte, wie man das handeln will.
Ja, jetzt hast du ein paar gute Aspekte schon genannt, aber wie gehst du denn jetzt konkret vor, wenn du mit deinen Kunden arbeitest und die mit einem Problem natürlich kommen, bis zur Lösung kommst? Wie kann man sich das vorstellen?
Vielleicht ganz vorab, also KI und Data Science ist nicht im Meer fischen. Was meine ich damit? Wir fischen nicht im Ozean. Das heißt, meine erste Frage ist immer, welchen Fisch willst du fangen? Weil dann kann ich dir sagen, welchen Köder wir dafür verwenden. Also es ist nicht so, wir hängen die Angel in den Ozean und es wird schon irgendwas anbeißen. So funktioniert das nicht. Sondern wie das funktioniert ist, das Erste, was mir der Kunde sagen muss, ist, was willst du überhaupt bezwecken? Also was ist das Ziel? Wir stellen oft fest, dass es dann keine Vision gibt, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll. Mhm. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir quasi eine KI-Vision entwickeln, im Zuge eines Workshops beispielsweise, und dann sagen, okay, wo will das Unternehmen in 3 Jahren mit KI stehen? Mhm. Und da sind halt wesentliche Entscheidungen dabei. Willst du in die Cloud? Willst du nicht in die Cloud? Wie willst du deine Mitarbeiter das Enablement schaffen? Also du musst die ja schulen, die Leute.
Wir befähigen, ja.
Genau. Das heißt, wir arbeiten Strategie aus und dann sagen wir, okay, ganz konkret, wo drückt der Schuh und was wären Use Cases, wo wir quasi low-hanging fruits hätten, wo wir ganz schnell einen Impact erzielen können. Mhm. Das ist immer total wichtig, dass das Management quasi davon überzeugt wird, dass das was bringt. Und was nichts bringt, ist, wenn der Geschäftsführer nicht überzeugt ist, dann können wir eigentlich schon einpacken, weil ich sage immer, das Bottom-up überzeugen, das funktioniert wahnsinnig schlecht. Mhm. Aber wenn der Geschäftsführer überzeugt ist, dann kann man sagen, okay, wir haben 2, 3 Use Cases identifiziert. Mhm. Und das kann jetzt, da muss ich jetzt eben die 2 Lager trennen. Das kann sein, wir führen eine KI-Applikation ein. Das heißt, du kaufst ein Produkt und löst ein Problem sozusagen. Oder das Zweite ist, du willst eine mathematische, also statistische Analyse haben und dort selbst was machen. Das heißt, in dem Fall schauen wir uns tatsächlich die Daten an und werten die einmal aus und schauen, wie gut die Datenqualität ist und hangeln uns dann weiter. Mhm. Genau. Und dann wichtig ist halt immer dieser Business Impact. Also ich sage, was ist der Mehrwert, wenn wir das umsetzen, in Euro bewertet idealerweise?
Ah, ja, okay.
Und welche Quellsysteme müssen wir dafür anzapfen? Mhm. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wie hoch ist die Komplexität der Integration? Also wir sagen dann, ist es wahnsinnig komplex, das auf den Boden zu kriegen? Also müssen wir da erst 6 Monate hart eine Softwarearchitektur implementieren? Mhm. Oder ist es etwas, was ich jetzt sofort in Python analysieren kann? Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied.
Mhm. Und Datenqualität, wenn die einmal schlecht ist, dann brauche ich ja möglicherweise Wochen, Monate, wenn nicht Jahre, bis sich das auswirkt, Maßnahmen, die man für bessere Datenqualität einführt, oder?
Ja, also es gibt ein schönes Beispiel von einem Bayern-Cloud. Also die Bayern haben ja sehr früh entschieden, dass sie im Tourismus eine Cloud einführen für die Tourismusanalyse. Und da hat man sehr schnell festgestellt, also kann man sich online anschauen, gibt es ein Dashboard, da sieht man ganz genau eine Datenqualität von 0 bis 100 mit einem Index bewertet. Und da sieht man, nur 1/3 der Daten, die sie haben, sind gut.
Aha.
2/3 sind schlecht. Und jetzt weiß man aber, okay, also wir haben jetzt identifiziert, sind die Daten gut oder schlecht, und jetzt kann ich natürlich Maßnahmen ergreifen und sagen, wie kann ich die Datenqualität verbessern. Mhm. Aber du hast ein schönes Beispiel genannt, weil da gab es eine schöne Geschichte auch. Wir haben mal Daten bekommen, wo es dann heißt, wir haben jetzt 9 Monate Daten gesammelt, das waren 4 Petabyte an Daten, also wahnsinnig viele Daten. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, eigentlich können wir das komplett in die Tonne treten, weil die Datenqualität einfach wahnsinnig schlecht war. Und wir haben dann festgestellt, es gab da Fehler an den Maschinen, die haben permanent die Fehler quasi einfach in diese Datenbank geschrieben. Mhm. Und dann haben wir herausgefunden, wie wir das lösen können. Das heißt, wir haben das Problem an der Maschine beseitigt, aber du fängst halt wieder bei Null an. Das heißt, und wenn wir jetzt sagen, du hast eine Saisonalität über das Jahr, dann musst du quasi ein Jahr warten, bis du wieder die Daten hast und das wieder auswerten kannst. Mhm. Und das ist halt die Challenge. Also du hast das absolut sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja.
Ja. Jetzt bist du ja der stoischen Philosophie zugeneigt, deswegen hast du ja dein Unternehmen auch Stoic Analytics.
Ja.
Was beschäftigt die oder was fasziniert die daran am meisten?
Ich muss dazu sagen, also ich war mal sehr frustriert in meinem Job bei Swarovski. Und habe mich dann entschieden, eine Weitwanderung zu machen. Ich bin 850 Kilometer durch Kroatien gewandert. So die ersten Tage denkst du, bist halt noch im Stressmodus, und dann fängt es aber irgendwann an, dass du anfängst, über dich, über dein Leben und über bestimmte Details nachzudenken. Und da habe ich eben die Briefe an Lucilius gefunden als Werk vom Seneca und habe die quasi auf dieser Reise gelesen und quasi die Grundprinzipien der stoischen Philosophie gelernt. Und da war ganz interessant, dass, was mich da fasziniert hat, ist, es geht jetzt weniger darum, dass du emotionslos bist, sondern es ist eher so, dass man versucht, wenn ein Problem auftritt, das quasi mal auf einer Metaebene zu betrachten. Mhm. Und eigentlich machen wir in der Datenanalyse genau dasselbe. Mhm. Also wir reagieren nicht auf diese kurzfristigen Brennpunkte, sondern wir sagen, okay, lass uns das mal auf einer Metaebene heben und das quasi von einer übergeordneten Perspektive betrachten. Ist das wirklich so schlimm? Und wenn ja, wie können wir darauf reagieren? Und wenn nein, warum sind wir eigentlich zu der Conclusio gekommen, dass das jetzt so brennt? Mhm. Und das, da, ich glaube, da kann man die stoische Philosophie sehr gut mit der Datenanalyse kombinieren, mhm. weil letztlich ist das nichts anderes als ein Betriebssystem für sehr stressreiche Umgebungen. Ja. Also wird zum Beispiel auch im Sport eingesetzt, in einem NFL und NBA. Das sind ganz breite Anwendungsfelder. Und ich finde, alle Stoiker eigentlich haben sehr gute Bücher geschrieben, die jetzt eins zu eins auf das Jetzt umlegen kannst.
Mhm. Ich war oft frustriert bei Swarovski, aber 850 Kilometer bin ich deswegen nicht gegangen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich deswegen. Ich bin ja dann tatsächlich geblieben. Das war quasi vor dem internen Wechsel, da habe ich mir das gut überlegt. Aber ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man so wichtige Entscheidungen treffen muss, sich selbst aus der Stresszone zu holen.
Ja.
Und wenn man in der Zeit gerne was lesen möchte, dann kann ich eine historische Philosophie empfehlen. Ja.
Gut. Hilft, glaube ich, ich denke mal, ganz speziell jetzt nicht nur mit Datenproblemen, sondern vor allem, wenn man es mit schwierigen Leuten da hat.
Ja, oder? Absolut. Ja, also es überhaupt, oder mit schwierigen Lebenssituationen. Also da kann man das eins zu eins applizieren.
Mhm. Gibt es Situationen, wo du sagst, nee, da ist Zusammenarbeit jetzt einfach komplexer als früher, weil man sich darum kümmern muss, wie man Leute dazu bringt, sich einmal zu was zu bekennen, was sie wollen, zum Beispiel.
Ja, also ich sehe ein mehrschichtiges Problem. Das erste ist sicher, die Leute haben Angst vor KI.
Aha.
Also sie haben wahnsinnige Angst. Also das heißt, wenn Unternehmen KI-Initiativen starten, dann ist sofort die Angst da, ich werde ersetzt. Und das ist etwas, was du managen musst als Aha. Unternehmen. Aha. Und da musst du halt ganz klar und ganz transparent kommunizieren, was dein Ziel ist. Also ich habe jetzt gerade die letzte Pressekonferenz von Mark Zuckerberg gehört. Ja, da ist darum gegangen, dass er seine Mitarbeiter permanent überwacht. Also wird alles mitgelockt. Unvorstellbar in der EU, aber der macht das. Und er gönnt jetzt seinen Mitarbeiter pro Tag 30 Minuten Auszeit, dass quasi nichts mitgelockt wird. Also dass man mal die Dimension versteht, was da passiert.
Wahnsinn.
Und bei uns im umgekehrten Fall, also wenn du so einen Vorschlag machst, kannst du wahrscheinlich am nächsten Tag die Kündigung mit nach Hause nehmen.
Ja.
Und das Zweite ist aber, ich sehe einen gravierenden Shift bei den Studenten. Also ich habe damals mit einem Partnerabteilungskollegen so ein bisschen gescherzt bei Swarovski. Der hat zu mir gesagt, ich habe keine Angst vor den Jungen, weil die wollen eh nicht mehr so viel arbeiten. Also das ist eine zweite Dimension. Und ich habe mir das dann quasi zu Herzen genommen und habe in den Vorlesungen tatsächlich gefragt, wie viele Leute nach dem Absolvieren des Studiums arbeiten wollen. Und was ich beobachtet habe, ist, dass diese Zahl immer weiter nach unten geht. Also ich habe mal bei 40 Stunden angefangen und jetzt hatten wir teilweise Phasen, wo ich ja 25 Stunden war oder 27 mhm. Stunden war im Schnitt.
Also Studenten sagen, nach dem Studium wollen sie nicht mehr als 25 genau. Stunden arbeiten.
Ja. Ja. Ja, und dann am Anfang, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die sind unmotiviert oder es gibt andere Gründe. Wenn man aber ein bisschen tiefer nachgräbt, dann findet man heraus, dass eigentlich dieser Generationenvertrag gebrochen ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, wenn ich mit 20 sage, ich zahle jetzt 30 Jahre einen Kredit, wenn ich den überhaupt kriege, also in den meisten Fällen kriege ich den ja gar nicht mehr, habe ich ein Eigentum oder haben wir was aufgebaut, diese Formel gilt nicht mehr.
Mhm.
Und jetzt gibt es dieses Paradoxon, dass die dann sagen, okay, naja, wenn sich das nicht ausgeht, was tue ich dann mit dem Geld? Und dann sagt man, okay, dann investiere ich das lieber ins Jetzt und ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Und
dafür brauche ich ja Zeit.
Und dafür brauche ich Zeit und dann kommen genau diese Forderungen, ich will Homeoffice, ich will zum Beispiel nur 4 Tage die Woche arbeiten, ich will Freitag frei oder ich will Montag frei und dann kommen diese flexiblen Modelle plötzlich.
Mhm.
Und dann muss man überlegen, wie man auf das reagieren will. Und was jetzt ganz neu ist, ich habe jetzt auch Bachelorstudenten aus dieser Corona-Zeit. Und da fällt mir das extrem auf. Also, dass die, wie soll man sagen, diese wurden sehr oft durchgewunken. Und
Aha.
dieses, also das stark spürbar, diese Eigenverantwortung bei Fehlern ist da schwach ausgeprägt.
Mhm.
Also im Schnitt, sage ich jetzt mal, das betrifft natürlich nicht jeden, aber im Schnitt würde ich sagen, ist es spürbar geringer als bei den vorhergehenden Generationen.
Mhm.
Und also so wie wir früher gearbeitet haben, 50, 60 Stunden die Woche mit All-In-Vertrag, das kann man halt nicht mehr verkaufen. Also das ist da, der Zug ist abgefahren. Du wirst schon noch Leute finden, die es machen, das sind aber verdammt wenig. Und ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Spitzenkoch in München, der jetzt gerade in die Pension gegangen ist. Und er hat gesagt, er war jeden Tag um 5 in der Früh in der Küche. Und er ist dann um 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr heimgegangen. Das war eine One-Man-Show. Mhm. Jetzt ist er in Pension gegangen, jetzt ist er durch 4 Köche ersetzt worden.
Ja.
Weil keiner bereit ist, dieses Pensum zu arbeiten.
Ja.
Und das ist definitiv ein Mindshift, der da passiert im Moment. Und wenn man, das kann man jetzt einen Zirkel drehen zu den Chinesen. Also faktisch, von der Produktivität arbeiten wir fast die Hälfte, wenn ich das jetzt in Mannstunden bewerte.
Produktivität müssen wir nur vielleicht auf einen anderen Zettel schreiben, aber die Stunden, die wir investieren,
sind halb so viel wie in China, das kann man sagen.
Und jetzt gesellschaftspolitisch, denkst du, hängt das dran, dass dieser Generationenvertrag nicht mehr gilt, dass die weniger tun wollen? Oder hat das nicht auch das Beobachten der Eltern, der Väter vor allem, mit dem zu tun, dass sie sagen, na, das gebe ich mir nicht?
Ja, absolut. Also das ist sicher eine zweite Komponente, dass man sagt, okay, ich sage mal jetzt traditionell gesehen, war meistens der Vater nicht da und die Mutter da haben die Hausarbeit gemacht. Und dann hatten wir plötzlich die Emanzipation der Frau. Das heißt, die hat zwar gleich viel zu Hause weitergearbeitet, aber halt on top noch einen Nebenjob gehabt. Und natürlich hat man sich in der Konstellation wahnsinnig viel leisten können.
Ja.
Aber die Kinder haben dann natürlich schon irgendwann überlegt, okay, ist das die Zukunft, die ich mir das vorstelle? Und natürlich hat man auch irgendwann gesagt, also meine Eltern, mein Vater zum Beispiel war strikt dagegen, dass ich studiere.
Mhm.
Er hat gesagt, ja, bist du wahnsinnig, du brauchst einen Job. Wie kannst du bei Plansee kündigen? Bist du irre? Mhm. Und natürlich, er war fast 40 Jahre beim selben Unternehmen. Das wäre ja heutzutage undenkbar, dass ich sage, ich fange bei Plansee an und bin 40 Jahre bis zu meiner Pension bei Plansee. Das gibt es so nicht mehr.
Ja.
Also auch das hat sich ja wahnsinnig geändert. Und wenn ich jetzt mit einem Recruiter rede und der sagt dann, ja, boah, du warst länger als 3 Jahre beim Unternehmen, das ist ja schon eigenartig in einem Lebenslauf quasi. Das ist ja, du bist ja schon quasi auf einem Abstellgleis gewesen. Also da hat sich schon wahnsinnig viel geändert.
Ja, irre. Ja. Das müssen wir natürlich noch beleuchten. Du bist ja ein Imker.
Mhm.
Wie ist denn dazu gekommen und was hat das mit, was hat der Bienenstock mit Organisationen zu tun?
Mhm. Das ist eine super Frage. Also grundsätzlich war es so, ich war bei der Hochzeit von meiner Cousine und habe mir per Zufall ein Hemd gekauft, wo Bienen drauf waren. Also das war so der ausschlaggebende Punkt. Und dann bin ich auf die Hochzeit gegangen und dann sagt mein Onkel, ah ja, Bienen. Und dann sind wir ins Reden gekommen und dann bin ich draufgekommen, dass er 25 Bienenstöcke hat und hat dann versucht, seinen zukünftigen Schwiegersohn da anzufixen und zu sagen, okay, du musst auch Imker werden, weil dann kannst du mir helfen.
Ja.
Und ich bin am selben Tisch gesessen, ja, und am Ende dieser Hochzeit war für mich klar, ich werde auch Imker. Ja.
Aha.
Und dann habe ich eine Imker-Ausbildung angefangen, sogar parallel zum Data Science-Studium. Das ist ein ganzes Jahr gegangen. Also ich bin jedes Wochenende am Bienenstand gestanden, bei meinem Paten in Krufstein. Und Peter Holzknecht, Grüße. Danke für die tolle Ausbildung. Und habe dann bei der Imker AG auch eine Online-Schulung durchlaufen mit einem Zertifikat. Ja, und dann habe ich halt sehr schnell gelernt. Also ich habe das eigentlich deswegen gemacht, weil ich viel zu viel am Rechner gesessen bin. Und ich habe gesagt, ich muss mal raus. Und ich wollte in die Natur und ich wollte der Natur was Gutes tun. Ja, und habe dann aber viel, viel mehr gelernt über die Natur.
Ja.
Und halt auch gelernt, das, was wir da machen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir werden da nichts aufhalten. Also das Insektensterben ist so, wie es ist. 75% der Insekten sind auf der roten Liste.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, aber wenn mein Vater nach Kroatien gefahren ist mit dem Auto, dann haben wir mal 2-mal stehen bleiben müssen, um die Insekten von der Windschutzscheibe runterzukratzen. Mhm. Und das ist vorbei. Also die Biomasse ist einfach erheblich weniger. Also das war ein Aspekt, den ich gelernt habe. Und jetzt haben wir halt die Diskussion Wildbienen versus Honigbienen. Da gibt es auch Diskussionen, nimmt die eine Art der anderen Art die Arbeit weg und wie gut ist das überhaupt für die Umwelt?
Mhm.
Und ja, also man lernt dann schnell, okay, ich habe mir da jetzt ein Hobby angeeignet. Ja, mir selber tut es gut und man muss auch faktisch sagen, nur 60% des Bedarfs in Österreich werden von österreichischen Imkern abgedeckt. Der Rest wird importiert und leider halt auch sehr billiges Zeug aus China, Ukraine und anderen Ländern, das eigentlich nur gestreckter Zuckersirup ist. Und was hat das mit Organisationen zu tun? eigentlich ist es super spannend, weil man sagt ja, Es gibt den sogenannten Bien, also das ist das Volk. Und das Volk, also das Bienenvolk, trifft als Gesamtorganisation Entscheidungen. Es ist nicht so, dass die Bienenkönigin alleine Entscheidungen trifft, sondern das Volk, also es gibt sogar Hinweise, dass es demokratische Prinzipien gibt.
Aha.
Zum Beispiel, wenn ein Bienenvolk schwärmt, dann gibt es verschiedene Optionen, wo man hinschwärmen kann, und es wird dann demokratisch entschieden, wohin man schwärmt, sozusagen. Mhm. Und das macht das Ganze eigentlich super interessant, dass ich quasi der Bienen als Meta-Organisation betrachte, also wie quasi ein menschlicher Körper, der aus einzelnen Organen besteht.
Mhm.
Und es kann schon jedes Organ sagen, ja, dieses oder jenes, aber im Grunde muss der Gesamtorganismus entscheiden, was das Beste ist. Und das kann man direkt auf Organisationen umlegen. Das heißt, das ist im Grunde wichtig, ist, dass da eben diese Partizipation der einzelnen Biene oder des einzelnen Mitarbeiters total wichtig ist.
Mhm. Hast du schon mal mit Soziokratie auseinandergesetzt?
Nein.
Das, glaube ich, wäre eine Parallele, die man vielleicht dann auch in einem Bienenvolk finden kann.
Also.
Ja, vielleicht nimmst du das einmal.
Und kannst du es in einem Satz umreißen?
Ja, da geht es nicht darum, dass ich eine Mehrheit finde,
ja,
sondern es geht darum, dass ich Konsent finde.
Mhm.
Also wenn keiner triftige Gründe dagegen hat,
ja,
dann wird das, was von mir als Arbeitsgruppe für,
ja,
einen bestimmten Bereich fürs Beste erachtet,
ja,
wird dann für alle umgesetzt.
Ah, cool.
Ja. Und wenn du einen Einwand hast dagegen, also wenn du keinen Konsent dazu geben kannst,
ja,
dann musst du den ordentlich begründen und Alternativen parat haben und so weiter, damit das, was die Arbeitsgruppe, die sich darum gekümmert hat,
ja,
dann auch abgewendet oder abgeändert wird.
Ah, cool. Ja.
Also das klingt jetzt ziemlich, ich weiß auch nicht, also das wird zum Beispiel in so gemeinschaftlichen Wohnprojekten umgesetzt. Und es gibt schon einzelne Unternehmen, die das machen. Also ich habe gerade vor kurzem gelernt, in Südtirol gibt es ein Pflegeheim, wo sie das machen. Sehr, sehr spannend,
ja,
wo die Führung sozusagen soziokratisch, das geht bis zur untersten Ebene in den Mitarbeitern,
ja,
wo die alle in irgendeiner Form dann mitarbeiten und auch mitbestimmen, wohin da die Reise geht.
Ah, sehr cool. Ne?
Und so wie du es jetzt erzählst, könnte man vorstellen, dass man das in den Bienenvölkern auch findet.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Du hast ja mit Daten mit den Bienen auseinandergesetzt, aber mich interessiert viel mehr, gibt es Parallelen zwischen Datenmodellen und natürlichen Systemen wie eben ein Bienenstock?
Ja, also das ist interessant, weil es gibt jetzt Machine Learning Modelle, die auf Basis des Schwarms entscheiden.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel Vögel beobachtet, wie ein Schwarm von Vögeln Entscheidungen trifft, ist es ja nicht so, dass ein Vogel die Entscheidung trifft, sondern das Kollektiv trifft Entscheidungen. Und diese Regeln kann man runterbrechen auf sehr harte Regeln. Also zum Beispiel beim Flugverhalten ist es so, du musst einen gewissen Mindestabstand halten, du musst quasi bei Wind musst in eine gewisse Richtung neigen und so weiter. Das heißt, diese Anzahl der Regeln ist eigentlich relativ klein.
Ja.
Aber wenn du die gesammelt anwendest, dann hast du plötzlich die Entscheidung eines Schwarms. Und das findet jetzt Anwendung in Machine Learning Modellen.
Aha.
Das heißt, da ist jetzt quasi kein statistisches Optimum,
ja,
das Ziel, sondern quasi regelbasiert eine Entscheidung, die dann auf vielen kleinen Einzelregeln basiert.
Ist das jetzt ein Beispiel für diese regelbasierte KI, wie du es gemacht,
genau, hast? Genau, das wäre jetzt, oder, ein Beispiel für regelbasierte KI, genau.
Wo man sich, da orientiert man sich tatsächlich an Begebenheiten, die man in der Natur findet,
ja,
für den Vogelschwarm.
Genau, ja.
Und das ist dann sozusagen der Regelgeber auch für die Maschine.
Ja, korrekt.
Das ist ja voll cool.
Ja. Also man kann sich von der Natur einiges abschauen, sage ich jetzt,
ja,
mal.
Ja. Ja, das ist
und letztlich, man, die neuronalen Netze ist nichts anderes. Also ein neuronales Netz imitiert ein menschliches Gehirn mit Neuronen und Transmittern und versucht das quasi also das Lernen des menschlichen Gehirns in einem neuronalen Netz umzusetzen.
Mhm. Voll spannend.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich ganz einen wichtigen Aspekt schon noch besprechen. Wir beide teilen eine Leidenschaft für Single Malt Scotch. Was fasziniert denn die da so dran?
Meine Schwester war sehr lange in Schottland, die hat da gearbeitet in Glasgow und ich habe sie sehr oft besucht und das war das erste Mal, dass ich eine Whisky-Distillerie besucht habe. Damals die erste, das war die Etradur, die kleinste Whisky-Distillerie in Schottland. Und für mich war das ein absoluter Augenöffner und was mich wahnsinnig fasziniert ist quasi, da stellt sich ein Team zusammen, die produzieren quasi an Whisky und wissen nach frühestens 5 Jahren, ob das was taugt. Mhm. Und das basiert rein auf Erfahrung und lebenslange also Interesse, Ausbildung. Aber das war für mich so damals ein Paradoxon. Wie kann man sowas machen? Wie kann man quasi ein Team zusammenstellen? Wir machen jetzt einen Whisky und erst nach 5 Jahren wissen wir, ob das was Gescheites ist oder nicht. Mhm. Und dann quasi iterativ anwenden. Das heißt, ich habe 5 Jahre, könnte 5 Jahre lang Mist produziert haben und könnte erst dann darauf reagieren. Und das ist eigentlich, das hat mich wahnsinnig fasziniert am Whisky. Und in Japan habe ich dann festgestellt, dass die Japaner natürlich dasselbe Prinzip verwenden, also Single Malts dann perfektioniert haben und auch japanische Single Malts wahnsinnig gut sind. Und so ist meine Leidenschaft für den Single Malt entstanden, also vor allem das Scotch. Ja.
Jetzt hast du schon Teile des Dreiecks, das ihr aufmalen wollt, genannt. Und zwar sehe ich einfach Parallelen von deiner Arbeit als Data Analyst, von deiner Philosophie des Stoikers zum Whisky. Mhm. Du brauchst nämlich in allen drei Bereichen Reife, Tiefe und Geduld.
Ah, sehr schön formuliert. Das ist eine tolle Kombination. Das, ja, wirklich, ja. Wie bist du eigentlich auf den Single Malt gekommen?
Ja, eigentlich über meinen besten Freund, der schon lange Whisky-Genießer war. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, gell, und irgendwann geht da dann der Knopf auf, kommt man vor.
Ja.
Also da braucht man auch Reife.
Ja.
Er muss sich in die Tiefe einlassen.
Absolut,
und braucht auch die Geduld, dass man dann also sagt, jetzt fängt es interessant werden.
Ja.
Richtig. Jetzt schmecke ich da gewisse Noten und die machen es interessant. Und mich fasziniert genau das Gleiche. Ich war ja auch in Schottland und habe Destillerien besucht. Diese Geduld und als Supply Chainer muss ich natürlich sagen, wie brutal viel gebundenes Kapital in diesen Fässern liegt über Jahrzehnte, bis möglicherweise erst abgefüllt wird. Das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, richtig. Ja. Ja.
Und auf der anderen Seite sieht man, in welchen Mengen das aus der, also aus den Potstills da rauskommt. Mhm. Und man denkt, okay, ja, wir sehen uns in frühestens 10 Jahren wieder.
Genau, ja.
Gell? Davor siehst du das Wasserl, was da glasklar runterrinnt, nimmer.
Ja, genau. Ja.
Und das ist schon faszinierend, muss ich sagen. Und da denke mir oft diese Parallele auch zu meiner Arbeit in der Beratung, wenn ich mich in Familienunternehmen da aufhalte und bewegen darf, ja, die brauchen genau die gleiche Geduld oder die denken eben genau in derselben Zeitspanne, die müssen sagen, okay, was ist denn dann in 20 Jahren oder zumindest was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren?
Absolut, ja.
Und da, ja.
Und das Interessante ist ja diesen Wertschöpfungsprozess, ich glaube, das haben wir alle vergessen, wo die Wertschöpfung liegt, das ist ja in der manuellen Arbeit, wo etwas produziert wird. Genau. Und deswegen es ist schön, Leute dabei zuzusehen, wie sie das machen.
Ja. Also das ist und auch da denke ich mir, das, glaube ich, nimmt auch nicht so schnell eine KI ab, weil der muss spüren, der muss riechen mit allen Sinnen, die ihm zur Verfügung stehen. Da kann es nur so gute Sensoren geben.
Ja.
Das, was der Mann an der Maschine gehört hat, das muss der beim Whisky machen auch riechen, spüren. Und weil ich auch beim Käse daheim bin, auch da muss man spüren und riechen und schmecken.
Ja, klar.
Was ist denn da gerade los? Das, glaube ich, wird nicht so schnell eine Maschine übernehmen.
Ja.
Ja, Mario, das war eine schöne Reise mit dir. Ein bisschen müssen wir nur auf Zukunft schauen.
Ja.
Du hast zwar schon ein bisschen gesagt, wo geht's da hin, aber was? Ich glaube, 5 bis 10 Jahre ist ja ein viel zu weit gefasster Begriff, was in dem Bereich ist. Was passiert die nächsten 3 Jahre?
Mhm. Also großes Thema digitale Souveränität. Also wir sehen jetzt schon im großen Stil, dass Leute aus amerikanischen Tech-Konzernen aussteigen. Mhm. Also wir sehen zum Beispiel auf Reddit gibt es einen Thread, wo jetzt Leute ChatGPT-Subscriptions kündigen. Mhm. Es sind schon über 170.000 Menschen, die da gekündigt haben. Und wir sehen auch in der EU starke Bestrebungen weg von Windows. Also wir haben jetzt Frankreich, wir haben Dänemark, wir haben bestimmte Bundesländer in Deutschland, die aus Windows aussteigen, Windows-Lizenzen. Und der Trend geht jetzt halt darin, in die Richtung, dass wir in Europa was aufbauen. Mhm. Also sei es Datenrechenzentren, sei es Skillsets oder Machine Learning-Modelle. Also und da, glaube ich, haben wir eine gute Chance auf dem weltweiten Markt, also vor allem was Produktion betrifft, weil wir hatten da schon immer kompetitive Vorteile und das wäre halt schön, wenn man dieses Know-how nutzen könnte. Mhm. Also da sehe ich einen großen Fokus, was aber gleichzeitig bedeutet, wir werden natürlich viel mehr Leute benötigen, die diese Rechenzentren betreuen. Also da brauchen wir Entwickler, Softwareentwickler, wir brauchen Leute, die sich mit Linux auskennen. Also da gibt es definitiv einen Shift. Und ich spüre das im Moment stark, dass da ein Wind in Europa herrscht, dass man europäische Unternehmen unterstützen will. Mhm. Also das ist definitiv ein Trend. Das Zweite, ich glaube, Large-Language-Modelle werden mittelfristig sterben, also in der Bedeutung, also sterben ist ein hartes Wort, aber in der Bedeutung abnehmen. Mhm. Ich glaube, dass regelbasierte KI in der Bedeutung zunehmen wird, weil es einfach darum geht, ich kann nicht alles auf statistischen Wahrscheinlichkeiten quasi umsetzen, sondern in manchen Fällen brauche ich regelbasierte Ansätze. Ein schönes Unternehmen, zum Beispiel Leap,
70.
Da kann man schauen, also die entwickeln Triebwerke mit einer regelbasierten KI. Und da kann man sich online mal Videos anschauen, wohin da die Reise geht. Das ist Wahnsinn. Also was früher quasi Dekaden gedauert hat, um ein Raketentriebwerk zu entwickeln, simulieren die jetzt komplett in der KI mit regelbasierter KI und machen funktionierende Motoren im 3D-Druck. Also das ist schon beeindruckend. Genau. Und natürlich, was uns voll treffen wird, ist diese gesellschaftliche Komponente. Und da bin ich sehr gespannt, weil das große Risiko ist ja, dass die KI uns genauso trennt wie andere Themen. Also man könnte ja hart formulieren, der Geld hat, hat Zugriff auf die KI und der kein Geld hat, hat keinen Zugriff auf die KI. Damit haben wir das demokratische Prinzip ausgehoben und die Fairness in der Verteilung ist asynchron. Und das wird jetzt ein spannendes Thema, ob das passiert.
Ganz interessant, du sagst jetzt nämlich das macht Hoffnung, wenn Entwicklungszyklen auf einmal zusammenschrumpfen auf wenige Tage oder Wochen zumindest und nicht mehr Jahre dauert. Und gleichzeitig müssen wir uns gesellschaftlich Gedanken machen, ob es da noch eine Demokratie gibt.
Ja.
Das macht natürlich Sorge. Und jetzt, welchen Rat kann man denn Leuten geben, die sich jetzt zu Recht Gedanken, wenn nicht sogar Sorgen, zum Thema KI machen? Was können wir denen noch mitgeben? Worauf sollen sie achten?
Ja.
Und worauf was können sie auch links liegen lassen?
Ja. Also gut, dass du das erwähnt hast bezüglich Demokratie, weil wir wissen ja, dass die Social-Media-Kanäle manipuliert werden, um unsere Wahlentscheidung zu beeinflussen. Es geht jetzt sogar schon so weit, dass man in der Literatur für Ansätze plädiert, wo man sagt, du triffst gar nicht mehr die Wahlentscheidung, sondern eine KI trifft für dich die Wahlentscheidung auf Basis deiner Präferenzen. Also es gibt schon Ansätze, wo man überlegt, das quasi aus der Hand zu geben. Das finde ich höchst kritisch. Mein Tipp wäre, für alle Bereiche wieder mehr aktiv selbst in die Verantwortung zu gehen. Also dann kann man auch die Angst entschärfen, weil wenn ich selbst aktiv Schritte unternehme, dann habe ich auch selbst die Kontrolle. Sonst bin ich halt quasi Passagier auf dem Schiff und wenn ich Kapitän bin, habe ich halt andere Stellmechanismen. Das heißt, wir sind uns, also zumindest, ich bin sicher in einer Bubble unterwegs, aber ich kann jedem nur raten, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf höchstem Niveau ist, aber zumindest zu verstehen, wie das meine eigene Lebenssituation beeinflussen könnte. Und dann auch konkret Schritte zu unternehmen. Also es gibt zum Beispiel jetzt immer die Kritik, ja, die Medien berichten so einseitig. Ja, weil es ist in quasi der Verantwortung jedes Einzelnen, sich dann selbst aktiv nach den richtigen Medien umzuschauen und die Informationen zu filtern, die wichtig sind. Da gibt es auch schon sehr schöne Lösungen. Und ich glaube, das kann man den Leuten mitgeben. Also Eigenverantwortung wird ein großes Thema werden. Und das lebenslange Lernen, das haben wir eh schon intus, aber das wird uns weiter begleiten.
Es ist sehr interessant insofern, weil ich in den letzten, mit meinen letzten drei Podcast-Gästen immer über das Thema Verantwortung respektive Eigenverantwortung gesprochen habe. Das wird da offensichtlich auch notwendig und ich glaube, das könnte man uns aus jeder Perspektive, kann man sich hinter die Ohren schreiben. Es wird einfach notwendig werden, damit Absolut. Das wieder gut funktioniert zwischen uns.
Ja.
Mario, vielen Dank. Das war ein sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch.
Danke für die Einladung. Wirklich toll.
Echt cool, dass du gekommen bist. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir alles Gute. Jetzt bist du wirklich Lektor am MCI, oder?
Lektor am MCI und FH Kufstein, ja, genau.
Also eigentlich Monate nach dem Abschluss bist du jetzt selber der Professor dort.
An der FH Kufstein, am MCI bin ich schon länger tätig. Ja. Also das ist schon eine treue Seele. Muss auch sehr, beide Institutionen wirklich toll. Und ich kann auch nur den Tipp geben, es gibt wahnsinnig gute Weiterbildungsmöglichkeiten auch in Tirol. Also auf jeden Fall sich umschauen, es gibt da tolle Angebote.
Die werden wir gerne verlinken, damit es mehrere von deiner Sorte gibt.
Ja, genau, super. Das wäre das Ziel.
Super. Mario, danke.
Danke dir.